Menschen mit einer hochsensiblen Ausprägung nehmen mehr Reize und Reize intensiver wahr. Dieses Gefühl von, ich bin nicht allein, es gibt sogar Bücher darüber, es gibt Menschen, denen es auch so geht. Das war für mich schon ein großer Wendepunkt. Das hat einige Zeit gedauert, bis ich meine Welten sozusagen so zusammengebastelt habe, dass es für mich passt und auch Energien sozusagen freisetzen konnte, die damals gar nicht da waren, weil ich da dauererschöpft war. In der Selbstständigkeit weiß ich, was ich für mich mache. Also ich beschäftige mich auch mit Themen, auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, sowas wie Versicherungen oder Finanzen und mache es trotzdem, weil ich weiß, wofür ich es mache.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Hallo zusammen, ich bin Maxi und ich habe heute gute Neuigkeiten, denn der VGSD Story Podcast ist aus der Sommerpause zurück und ab jetzt gehen wieder alle 2 Wochen neue Folgen mit spannenden Themen und persönlichen Geschichten aus der Selbstständigkeit online. Ja, Lars und ich sind also gut erholt und natürlich haben wir uns während der Pause auch auf die Suche nach neuen Gästen für euch gemacht. Und da freue ich mich heute über Julia Breuer. Als Wirtschaftspsychologin, Coach und Beraterin begleitet sie Menschen in beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen. Und auch sie selbst hat eine große Veränderung hinter sich. Lange Zeit ist sie in ihrem Beruf immer wieder an körperliche Grenzen gegangen. Heute achtet sie dagegen viel mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse. Sie hat verstanden, wie ihr Körper tickt und das lag vor allem daran, dass sie herausgefunden hat, dass sie hochsensibel ist. Und genau um das, also um Hochsensibilität, geht es in dieser Folge. Wir klären, was es überhaupt ist und wie sich Hochsensibilität auf das Berufsleben auswirkt. Julia, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir heute extra die Zeit für uns nimmst.
Vielen Dank, Maxi. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und auf unser Gespräch.
Sehr gut. Ja, lass uns gerne direkt loslegen. Du selbst bist hochsensibel und bis du das erkannt hast, war es ein langer Weg, hast du mir im Vorgespräch schon verraten. Diesen Weg würde ich mit dir gerne ein bisschen nachzeichnen und deswegen zu Beginn die Frage, wie war denn das bei dir nach der Schule? Was war so dein erster Schritt? Wusstest du beruflich, wohin mit dir?
Nein, so ganz und gar nicht. Also vielleicht starte ich mit einer Station innerhalb meiner Schulzeit. Das haben wir im Vorgespräch gar nicht besprochen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel zu dem, wo ich heute stehe. Ich komme ursprünglich auch aus Süddeutschland und wir hatten in der 9. Klasse Orientierungstage an der Uni Tübingen. Und mich hat damals schon das Thema Psychologie total interessiert und ich habe mich dann damals in der 9. Klasse in eine Psychologievorlesung gesetzt. Leider bin ich in Statistik gelandet. Das war für mich so
eher abschreckend.
Genau. Dann doch nicht. Von daher habe ich diesen Gedanken, Psychologie zu studieren, erstmal weggeschoben. Habe dann nach dem Abitur, weil ich keinen Alternativgedanken zu dem Zeitpunkt hatte, bin zuerst ins Ausland, habe als Au-pair gearbeitet in England und bin dann mit dem Thema Tourismus in Verbindung gekommen, weil meine damaligen Gasteltern eine Reiseagentur hatten für Abenteuerreisen und mich das total fasziniert hat und ich dann nach meiner Zeit in England dachte, so jetzt weiß ich, wo es hingehen könnte und ich möchte Tourismusmanagement studieren. Dazu war ein Praktikum notwendig, das ich in der Hotellerie gemacht habe in München und das mir so gut gefallen hat und ich dort auch einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen habe, dass ich das Thema Studium auch wieder nach hinten verschoben habe. Mhm. Und erstmal die Ausbildung gemacht habe, dann wieder ins Ausland gegangen bin, in Miami in der Hotellerie gearbeitet habe und dann zurück nach Deutschland gekommen bin, nach Hamburg durch einen Zufall. Ich war vorher nie in Hamburg und bin aber habe mich tatsächlich an einem kalten Februartag in Hamburg in die Stadt verliebt und bin dort gelandet und geblieben. Das ist mehr als 20 Jahre her. Und habe dann im Veranstaltungsbereich in einem Hotel gearbeitet. Und dann haben mich die Themen übergreifend, kann man sagen, Psychologie wieder eingeholt, weil mich das Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterführung und Bindung für diejenigen, die Erfahrung in der Hotellerie oder in der Gastronomie haben, die können das vielleicht nachvollziehen, dort eben auch beschäftigt haben. Und ich mir Fragen gestellt habe, wie können MitarbeiterInnen eigentlich über ihr Berufsleben hinweg glücklich und zufrieden bleiben. Und dann hat sich der Studiengedanke wieder gefestigt. Und ich bin dann mit Mitte 20, habe ich sozusagen nochmal die Schulbank gedrückt, habe in Lüneburg Wirtschaftspsychologie studiert mit dem Ziel, in Human Resources, also in Personalwesen, tätig zu sein. Und das mache ich immer noch, seit mehr als 15 Jahren jetzt als Wirtschaftspsychologin im HR-Bereich tätig. Und ja, nebenberuflich hat sich auch eine Menge getan, aber ich denke, dazu kommen wir gleich nochmal separat.
Ja, ich denke auch. Ja, aber schön, das zeigt, dass es irgendwie nie zu spät ist, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen.
Nee, ich würde sehr empfehlenswert. Ich war damals Mitte 20 und hatte Ängste, dass es zu spät sein könnte, die natürlich total unbegründet waren, und ich würde es immer wieder so tun.
Schön, ja. Deine Zeit in den verschiedenen Hotels. Für mich ist diese Hotelwelt irgendwie immer total faszinierend, weil es hat so was Schillerndes. Man kommt, glaube ich, auch richtig viel rum, trifft viele Leute. Aber ich habe auch mal Praktikum in einem Gasthaus gemacht und habe die Erfahrung gemacht, der Ton kann auch ganz schön rau sein. Und für mich habe ich dann so gesagt, ja, für mich ist das eher nichts. Bist du auch an deine Grenzen gestoßen während der Zeit mal?
Ja, definitiv. Rauer Ton, definitiv, stimme ich zu. Auf der anderen Seite habe ich es so erlebt, dass auch ein großes Zusammenhalten innerhalb der Belegschaft, also zumindest in den Häusern, in denen ich gearbeitet habe, besteht. Für mich als hochsensible Person war aber rückblickend, waren die Arbeitszeiten überhaupt nicht förderlich, weil Pausen machen oder regelmäßige Arbeitszeiten, pünktlich Feierabend, Wochenenden zu Erholungszwecken nutzen, das gab es natürlich damals nicht. Das war mir aber damals noch gar nicht so bewusst, dass dieses Bewusstsein von ich brauche regelmäßige Pausen, ich muss auch regelmäßig essen und trinken, das ist ja dann auch nicht unbedingt immer möglich. Mhm. Das ist mir dann erst später, sehr viele Jahre später aufgefallen, dass es auch daran liegt, dass ich in der Zeit ja sehr viel Migräne auch hatte. Und mein Körper eben schon Zeichen gegeben hat, dass ich besser für ihn sorgen soll. Die Zeichen habe ich aber damals noch nicht erkannt.
Ja, jetzt hast du mir vorgegriffen. Ich wollte jetzt nämlich fragen, wann du eigentlich gemerkt hast, dass du hochsensibel bist und ob es erste Anzeichen gab. Also Migräne dann?
Ja, genau. Viele hochsensible Menschen oder viele, die auch zu mir in die Beratung kommen, die berichten auch von dem Gefühl, dass sie sich schon immer anders gefühlt haben. Und so ging es mir auch. Also schon in der Kindheit hatte ich so das Gefühl, anders in Anführungsstrichen zu sein. Ich war schon immer ein eher zurückhaltendes Kind, habe schon immer meine Rückzugsruhephasen gesucht, war alleine in der Natur und hatte da so mein Plätzchen im oberschwäbischen Dorf und saß da in der Stille und habe die Natur genossen und habe Gruppen eher gemieden. Und mir waren ja damals schon Gespräche mit Freundinnen im 1:1, da habe ich mich wohler gefühlt als in Gruppen. Mhm. Migräne kenne ich auch seit der Kindheit, also seit der Grundschule eigentlich, ja, würde ich sagen, genau. Auch typisch für, würde ich sagen, hochsensible Menschen, dass der Körper entsprechend reagiert. Rückblickend für mich, ich habe damals nicht begriffen und damals war auch der Begriff der Hochsensibilität noch gar nicht bekannt. Mhm. Ich andere Pausenzeiten brauche, weil ich mehr und die Reize intensiver wahrnehme. Ja. Und mein Umfeld hat das auch nicht verstanden. Also habe ich eigentlich in einer Welt gelebt oder versucht, damals schon irgendwie so mitzuhalten, wie halt alle anderen, ohne groß auf meine Grenzen oder Bedürfnisse zu achten. Als Kind natürlich auch ein bisschen schwierig.
Ja.
Genau, da rückblickend war das da schon klar. Mit dem Begriff bin ich dann erst sehr viel später in Berührung gekommen. In einer meiner Beraterausbildungen hat eine Kollegin damals gesagt, Mensch, ich habe da ein Buch geschenkt bekommen. Ich bin es definitiv nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du es bist. Und das war über das Thema Hochsensibilität. Und das habe ich verschlungen und habe mich das erste Mal verstanden gefühlt. Und auch das, dieses Gefühl von, ich bin nicht allein. Es gibt sogar Bücher darüber. Es gibt Menschen, denen es auch so geht. Das war für mich schon ein großer Wendepunkt. Und ich bin dann sehr viel tiefer in das Thema eingestiegen, habe mich auch nochmal, habe Workshops gemacht, Bücher verschlungen und habe mich auch nochmal ausbilden lassen zum integralen Gesundheitscoach mit Schwerpunkt Hochsensibilität.
Ja, jetzt hast du selber schon gesagt, dass der Begriff Hochsensibilität vielen Menschen nicht unbedingt was sagt. Ich habe das in Vorbereitung auf unser Gespräch mal einfach gegoogelt und Google sagt dazu Folgendes. Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und sowohl durch eine hohe Sensitivität für Reize als auch durch eine leichte Überregbarkeit gekennzeichnet. Aha. So viel zu Google. Was sagst du dazu? Wie würdest du Hochsensibilität definieren?
Ja, schön, dass Google sagt, dass es als erstes sagt, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Genau, das ist es definitiv. Es ist keine Störung oder eine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal und wir alle sind sensibel. Mhm. Also Sensibilität ist eine menschliche Fähigkeit, die uns alle auszeichnet und also jeder Mensch auf einem unterschiedlichen Spektrum sozusagen der Sensibilität sich bewegt. Und Menschen mit einer hochsensiblen Ausprägung nehmen mehr Reize und Reize intensiver wahr. Und es dadurch bedingt vielleicht auch, gibt es eine längere Nachbearbeitungszeit dieser Reize oder Nachverarbeitungszeit. Das zeichnet die Hochsensibilität aus. In der Wissenschaft wird auch gar nicht mehr so sehr über Hochsensibilität gesprochen, sondern erhöhte Neurosensitivität, was es, finde ich, auch nochmal besser beschreibt, dass es neurobiologische Unterschiede im Gehirn sind, die das Spektrum der Sensibilität von uns Menschen ausmachen.
Ja, und diese Reize, die du dann einfach viel intensiver wahrnimmst, sind das, also jetzt ist das zum Beispiel, wenn es laut ist, ist es für dich gleich noch lauter oder auch so, es gibt ja auch so zwischenmenschliche Reize, wenn man so merkt, da ist aber gerade, spüre ich gerade irgendwie, da ist eine angespannte Stimmung, merkst du sowas dann auch einfach viel schneller und doller?
Genau das. Und da hast du die zwei Komponenten eigentlich schon rauskristallisiert. Auf der einen Seite eben die sensorische Komponente, also beispielsweise Geräuschempfindlichkeiten oder auch Lichtempfindlichkeiten. Manche hochsensible Menschen haben auch einen sehr stark ausgeprägten Geruchssinn oder Geschmackssinn, reagieren empfindlicher auf Berührungen. Also kennt man vielleicht auch, dass manche Pullover oder Kleidungsstücke einfach auf der Haut nicht zu ertragen sind. Und auf der anderen Seite eben diese kognitive Komponente, wie du sagst, so man kommt in einen Raum und weiß ganz genau, wie ist die Stimmung hier, vielleicht auch, wie geht es wem, schwebt da irgendwie ein Konflikt im Raum, etwas Unausgesprochenes. Diese Emotionen und Gefühle anderer, die intensiver wahrgenommen werden, die Emotionen und Gefühle von einem selbst natürlich auch, also auch das gehört mit dazu, da eine stärkere Wahrnehmung zu haben. Aber unter der kognitiven Verarbeitungskompetenz sozusagen liegt auch das Thema, wie ich Informationen verarbeite. Also, dass ich sozusagen als hochsensibler Mensch auch sozusagen den Blick fürs Große und Ganze, also so diese vernetzte Wahrnehmungsfähigkeit, vernetztes Denken, die Fähigkeit zu haben, das Große und Ganze zu sehen und zu überblicken, auch zu hinterfragen und auf der anderen Seite auch klein ins Detail zu zoomen. Und auch da eine Fähigkeit zu haben, wenn wir mal auf der Habenliste bleiben oder auf der Habenseite, genau.
Okay, und also du hast dann dieses Buch gelesen und dich darin absolut wiedererkannt. Und wie hast du dann, nachdem du herausgefunden hast, dass du hochsensibel bist, gelernt, damit umzugehen und ja auch mit diesen ganzen Reizen? Ich weiß nicht, weil vielleicht eine natürliche Reaktion wäre ja, das irgendwie versuchen zu ignorieren, auszublenden. Wie hast du das gemacht?
Ja, also es hat noch, die Beschäftigung allein hat noch nicht, also nach der Beschäftigung, es hat noch Jahre gedauert, bis ich tatsächlich das auch so verarbeiten konnte, dass ich es nicht nur kognitiv begriffen habe, sondern für mich auch anwenden konnte. Also sozusagen in meinen Körper übergegangen ist und ich körperlich auch verstanden habe, dass ich Rückzugsphasen brauche, um diese Reize auch verarbeiten zu können. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, war ich auch noch in beruflichen Umfeldern unterwegs, wo sozusagen die andere Seite belohnt und rewarded wurde, also eher das höher, schneller, lauter, weiter, was ja Kompetenzen sind und waren, die ich jetzt mir nicht unbedingt zuschreiben würde. Das kann ich auch, aber mit einem anderen, also nicht natürlicherweise, und die Kompetenzen, die ich mitbringe, die in einer Feinfühligkeit, in einem 1-zu-1-Kontakt, in einem vernetzten Denken, die auch nicht so gesehen wurden. Und von daher habe ich, wenn du sagst, so wie war das denn dann, ja, mich schon damit beschäftigt, und aber es war sozusagen zweigeteilt, weil ich ja beruflich mich in einem Umfeld bewegt habe, wo ich das noch nicht ausprobieren konnte, was ich eigentlich brauche, sondern auf der einen Seite war das Wissen darüber und auf der anderen Seite dann doch das Funktionieren sozusagen in der anderen Welt. Und das hat einige Zeit gedauert, bis ich meine Welten sozusagen so zusammengebastelt habe, dass es für mich passt und dass ich da auch besser für mich sorgen kann und so in meiner Kraft bleiben kann und auch Energien sozusagen freisetzen konnte, die damals gar nicht da waren, weil ich da dauererschöpft war.
Ja.
Und eigentlich gegen mein Naturell, wenn man so will, auch angearbeitet habe.
Du hast ja dann angefangen, deine Welt dann so zu gestalten, dass sie dann zu deiner Persönlichkeit auch passt. Was hat da die Selbstständigkeit für eine Rolle gespielt? Weil du hast dich ja irgendwann selbstständig gemacht.
Genau. Eine sehr große Rolle. Ich glaube, 2015 oder 2016 kam für mich das erste Mal so der innere Wunsch hoch, eigentlich möchte ich mich selbstständig machen. Und es hat dann aber noch ungefähr 3 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich den Schritt gewagt habe. Es war für mich immer klar, auch von meinem Hintergrund als Wirtschaftspsychologin und aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungen und auch den Schwerpunkten, die ich in meiner Festanstellung hatte, also immer auch mit Menschen, mit Führungskräften, in der Führungskräfteentwicklung, Personalentwicklung und Potenzialentwicklung zu arbeiten. Das kam mir aber alles zu kurz. Ich wollte mehr 1:1 und ich wollte mehr an den einzelnen Menschen dran sein. Also war es immer klar, dass ich in die Beratung möchte. Wie das konkret aussehen könnte, das hat gedauert. Und es hat vor allem auch gedauert, bis ich mir zugetraut habe, damit rauszugehen und das auszuprobieren sozusagen und den Weg einzuschlagen. Und ich habe mich dann 2019 nebenberuflich selbstständig gemacht mit Beratung und Coaching und bin immer noch nebenberuflich selbstständig, weil das für mich die beste Kombi ist in beiden Welten, jetzt auch in gesünderen Welten unterwegs zu sein und von momentan für mich in beiden von beiden Welten das Beste sozusagen rauszuziehen.
Ja. Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, als du noch in der Hotellerie gearbeitet hast, das war sehr anstrengend für dich, mit wenig Pausen und wenig auf den eigenen Körper gehört. Und man muss ja sagen, die Selbstständigkeit ist manchmal auch so als sehr zeitintensives und kraftraubendes Arbeitsmodell verschrien. Also dass man Wochenende macht, das kann passieren, dass man in der Selbstständigkeit halt einfach auch irgendwie nicht aufhören kann und dann auch am Wochenende noch da sitzt. Wie ist das bei dir? Kannst du da den Cut ziehen und machst jetzt öfter Pause?
Ja, ich mache öfter Pause. Den Cut ziehen weiß ich nicht. da arbeite ich auch dran. Ich würde sagen, es ist für mich in der Selbstständigkeit noch mal was anderes als jetzt in einer vorgegebenen Struktur, also in der Organisation oder in einem Unternehmen, wo ich ja schon klare Strukturen, klar vorgegebenen Pausenzeiten auch habe, meistens 9-to-5 oder noch länger und dann ist 1 Stunde Mittagspause vorgesehen. Also was ich sehr schätze, ist, dass ich mir meine Pausen selbst legen kann und auch ausprobieren kann, wie viel Beratungen am Tag sind gut und ab wann muss ich da auch eine Grenze ziehen, weil es dann zu viel wird, beziehungsweise ich das energetisch auch gar nicht mehr kann. Und für mich ist es dadurch, dass ich was für mich tue, also ich habe eine ganz andere Motivation. Ich bin auch motiviert in meinem anderen Job, kann da gut auch Grenzen ziehen für mich und in der Selbstständigkeit weiß ich, was ich für mich mache. Also ich beschäftige mich auch mit Themen, auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, sowas wie Versicherungen oder Finanzen oder Website oder SEO und mache es trotzdem, weil ich weiß, wofür ich es mache und dass es mit dazugehört zu einer Selbstständigkeit und mir dann am Wochenende Gedanken zu machen, dass da muss ich mich auch manchmal bremsen und jetzt sagen, so, jetzt gehe ich in die Natur oder jetzt mache ich mal nichts. Aber prinzipiell sind das ja Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und die mir Freude machen. Und ich habe durch meine Selbstständigkeit gelernt, noch mal mehr erstens mehr auf mich zu achten, auch in der intensiven Beschäftigung mit mir selbst zu schauen, was brauche ich, wann brauche ich was, und auch, was für mich auch sozusagen der Vorteil war oder das Outcome, dass ich während der Selbstständigkeit viel mehr mit mir in Kontakt gekommen bin und mit meinen Kompetenzen und mit meinen Potenzialen. Und die in der Selbstständigkeit sozusagen ja jetzt immer mehr rauskommen dürfen, weil das rauskommt, was eigentlich schon immer da war, aber jetzt eine Plattform bekommt, was in anderen Umfeldern nicht ganz so intensiv rauskommen kann oder konnte. Ja. Und das ist jetzt möglich und das gibt mir auch Energie.
Ja. Ja, ich glaube, wenn man merkt oder wenn man diese intrinsische Motivation spürt, dann ist man auf alle Fälle auf dem richtigen Weg.
Genau, ja.
Jetzt vielleicht nochmal zur Hochsensibilität in Kombination mit selbstständig sein. Was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen bringt die Hochsensibilität jetzt konkret in der Selbstständigkeit mit sich?
Ich würde beginnen mit, wo das auch wahrscheinlich nicht hochsensible Menschen oder weniger sensible Menschen haben, mit dem Thema Perfektionismus, also dem sehr hohen Anspruch an einen selbst. Woher der auch immer kommt, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, so da auch mal loslassen zu können und fünfe gerade sein zu lassen und sich da nicht in etwas verstricken und zu überarbeiten, da sind wir dann wieder. Also da ein gutes Auge auf den eigenen Perfektionismus und an den hohen Anspruch an sich selbst vielleicht auch mal hinterfragen, also zumindest wenn der zu sehr Überhand nimmt, das hat ja so, ne, es schwingt ja in beide Richtungen sozusagen, es kann ja Vor- und Nachteile haben. Ja. Eine andere Herausforderung könnte aus meiner Sicht sein, da Hochsensible, was ich anfangs gesagt habe, so dieses Gefühl, das sehr früh erlebt wurde, ich bin falsch oder irgendwie anders, also dass das Thema Selbstkritik auch, ne, ist auch verbunden mit dem Thema Perfektionismus, also sehr kritisch mir selbst gegenüber zu sein, weil ich es vielleicht auch so erlebt habe, seit vielen Jahren oder seit der Kindheit irgendwie anders sein zu müssen, um irgendwie reinzupassen. Also da ein Auge drauf zu werfen, wie gehe ich mit mir selbst um, wie rede ich innerlich auch mit mir, und den inneren Kritiker da gut im Auge zu behalten. Und damit verbunden ist auch, finde ich, das Thema Sichtbarkeit oder auch Angst vor Ablehnung. Also natürlich ist es wichtig, in der Selbstständigkeit auch in irgendeine Art oder Form der Sichtbarkeit zu gehen. Marketing gehört mit dazu und da für sich die Form zu finden, die eben passend ist. Und das war auch mein Learning, also da auch zu schauen, sich nicht unbedingt daran zu orientieren, was machen die anderen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht immer die allerbeste Idee, sondern so seinen eigenen Weg zu finden, in eine Sichtbarkeit zu kommen, die für einen selbst stimmig ist, weil man sich sonst wieder in so ein Fahrwasser begibt von, das passt aber eigentlich jetzt doch wieder nicht zu mir. Und deswegen macht man sich, macht man sich ja selbstständig, um etwas zu finden, was noch besser zu einem passt. Mhm. Ich glaube auch, dass ein Punkt ist, geht auch alles in Richtung Perfektionismus sozusagen, nicht abschalten können, auch am Wochenende was zu tun, so eine ständige Erreichbarkeit, eigener Anspruch, gerade so, wenn man jetzt in Dienstleistungs Tätigkeiten sich selbstständig gemacht hat, diese Erreichbarkeit versus die eigenen Grenzen zu setzen und da auch zu sehen und zu schauen, ich kann nur funktionieren, wenn ich gut für mich sorge. Und dann für mich, würde ich sagen, der wichtigste Punkt, gerade für hochsensible Menschen, die eigenen Grenzen erstmal kennenzulernen und auch einzuhalten und gut für sich zu sorgen. Und ja, das ist, glaube ich, also das ist auch ein Prozess, weil viele ja vielleicht auch, die sich dann selbstständig machen, aus ganz anderen Umfeldern kommen und ein anderes Arbeiten gewohnt sind und vielleicht auch ein anderes gegen sich arbeiten und gegen den eigenen Körper arbeiten und da nicht in dieselbe Falle zu tappen, genauso weiterzumachen in der Selbstständigkeit, auch aus dem finanziellen Druck vielleicht heraus, jetzt loslegen zu müssen und genau, und schnellstmöglich erfolgreich auch mit dem zu sein. Also ich so da ein gutes Auge drauf zu haben und auch zu entscheiden, auf welche Art und Weise möchte ich mich denn selbstständig machen. Für mich war und ist es die richtige Option, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, weil ich meinen alten Job sozusagen oder meinen Job, aus dem ich komme, den HR-Bereich sehr liebe, aber auch, weil ich meine Selbstständigkeit in einer Form und in einem Tempo aufbauen möchte, auf- und ausbauen möchte, das mir gut tut. Und nur so das inzwischen gelernt habe, nur so weiß, dass da auch Gutes draus entstehen kann. Und ich bin nicht der Mensch, der aus Druck zu Höchstleistung aufläuft. Das kann bei anderen Menschen so sein. Bei mir ist es nicht so. Ich brauche mein Tempo, meinen Rhythmus. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch ja, sozusagen leistungsfähig bin und eine gewisse Taktung an den Tag lege. Im Gegenteil, ja, muss ich auch bremsen. Du hast eben die intrinsische Motivation angesprochen, ne? Die lässt einen dann auch manchmal durchgehen. aber genau, wenn der Druck von außen dann so aus Existenzängsten zu groß wird, da vielleicht sich dann auch zu überlegen, gibt es vielleicht auch nochmal Alternativen oder andere Mittel und Wege?
Ja, okay. Deine eigene Selbstständigkeit, jetzt haben wir schon über Hochsensibilität in deiner Selbstständigkeit gesprochen, aber was genau machst du denn jetzt eigentlich?
Genau. Genau, ich bin als Beraterin tätig. Ich begleite Menschen in beruflichen und persönlichen Veränderungs- und Wachstumsprozessen. Also zu mir kommen auch, aber nicht ausschließlich hochsensible Menschen, die irgendwann in ihrem Leben, also zumeist in der Mitte ihres Lebens, das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht mehr. Häufig ist eine Erschöpfung auch, steckt dahinter, und die sozusagen hinterfragen, passt mein Leben, das ich jetzt die letzten Jahrzehnte so gelebt habe, passt das noch zu mir? Und das geht gar nicht zwangsläufig um die großen Veränderungen von wegen, ich war jetzt die Bankerin und keine Ahnung, möchte jetzt eine Ferienwohnung im Allgäu, fände ich auch ganz attraktiv, machen oder so. Also es geht gar nicht um eine berufliche Umorientierung in dem Sinne, sondern häufig sind die Menschen, die zu mir kommen, auch mit dem, was sie tun, sehr zufrieden und haben sich auch für Jobs entschieden, in denen sie gut sind. Und es sind häufig die Umstände, die nicht mehr passen, und wo es Alternativen braucht, beziehungsweise auch eben sehr häufig der eigene Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und sozusagen auch Stressregulationstechniken zu lernen, um wieder mehr mit sich in Kontakt zu kommen und das Leben auch wieder wahrzunehmen und nicht in so einem Hamsterrad zu sein.
Ja. Ich sehe das immer wieder. Ich sehe das auch bei Freunden. Irgendwie wird einem so beigebracht, man muss funktionieren. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber genau das führt ja dann dazu, dass man einfach alles beiseite schiebt und gar nicht auf seinen eigenen Körper und das hört, was man eigentlich berücksichtigen sollte.
Ja, und das Spannende ist ja auch, also genau, daher komme ich ja auch, ich muss funktionieren und ich immer weiter und weiter und weiter. Aber irgendwann mal, wenn dieses Ich muss weggeschoben wird, sozusagen, und der Blick frei wird zu Ressourcen, Kompetenzen, Potenzialen, die gar nicht so durch all diesen Druck und den Stress, die gar nicht sichtbar waren. Und das gehört auch zu meiner Arbeit, dann sehr ressourcenorientiert zu gucken, was ist denn alles da und was ist denn da verschütt, das wieder hochzuholen und dann die Erfahrung zu machen, und wenn ich mich darauf besinne, was alles da ist und wenn ich gut für mich sorge und gut so, ne, es ist irgendwie so, es ist auch so schon so ausgelutscht, aber es ist eben so wahr, dann die Erfahrung zu machen, dass das wahre Funktionieren möglich wird, also das Funktionieren im positiven Sinne, in Funktionieren im Sinne des Gefühls der eigenen Selbstwirksamkeit oder diese Motivation wieder zu spüren und die Freude daran. Und viele der Menschen, die zu mir kommen, die haben die Freude vielleicht auch verloren, weil sie eben nur mit Funktionieren beschäftigt sind.
Ja. Mhm. Hast du denn schon mal eine Situation gehabt im Berufsleben, wo dir die Hochsensibilität richtig geholfen hat und wo du gemerkt hast, das war jetzt gerade richtig gut, dass ich hochsensibel bin, weil sonst hätte ich das vielleicht ganz anders gemacht, weil es also ist ja auch eine Stärke, dieses Persönlichkeitsmerkmal.
Ja, also mehrere unterschiedliche. da ich ja immer schon mit Menschen zu tun habe und hatte, war und ist die Hochsensibilität gerade in meiner Tätigkeit als Personalerin wahnsinnig wichtig. Und ich hatte unterschiedliche Situationen, sowohl wenn es darum ging, beispielsweise das Team zu vergrößern, in dem ich gearbeitet habe, und da auch gebeten wurde, mit in den Auswahlprozess einzusteigen, weil ich so ein gutes Gespür habe von Stimmigkeit und von, also diese, worüber wir vorhin gesprochen haben, so ja, diese emotionale und auch kognitive Kompetenz, aber natürlich auch immer wieder im 1-zu-1-Kontakt, ich habe viel in der Potenzialentwicklung, also Talentmanagement gearbeitet und da junge Menschen auf ihren Karrierewegen zu begleiten, Ressourcen herauszukitzeln. Also da hilft natürlich auch die Empathie, dass die Fähigkeit, mich in Menschen hineinzuversetzen. Mhm. Ich glaube auch, was ebenfalls mit dazugehört, sichere und starke Verbindungen aufzubauen. Also, dass sich Menschen im 1-zu-1 auch gesehen und sicher fühlen. Das ist definitiv eine Kompetenz, die auch wichtig war und ist in den Unternehmen, in denen ich tätig war.
Ja, okay. Ja, ich finde auch, soziale Kompetenz ist was sehr Wertvolles.
Ja, definitiv. Und heutzutage ja immer mehr. Also ich glaube, es wandelt sich ja so langsam, aber genau. Und dann eben auch, wir hatten vorhin über das Thema vernetztes Denken gesprochen, also Dinge auch zu hinterfragen, das Große und Ganze verstehen zu wollen, um auch an Themen zu arbeiten und da vielleicht auch Fragen zu stellen, die vielleicht auch unbequem an der einen oder anderen Stelle sind, die aber wichtig sind auch für Organisationen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ja. Ja, das glaube ich, wenn du auch meinst, so das große Ganze im Blick haben, hilft einem ja auch total selber, Projekte oder Arbeit zu strukturieren, Sachen zu organisieren.
Ja.
Ja, ja, also Hochsensibilität ist eine berufliche Kompetenz.
Ja, genau. Über die Schattenseiten haben wir ja auch gesprochen.
Genau. Ja. Ja. Jetzt hast du vorhin, als du beschrieben hast, wann und wie du dich selbstständig gemacht hast, es klang so, als hättest du dich ja in deinem Tempo so daran getastet. Darf ich fragen, wie es lief? Weil so ein Business aufzubauen, das braucht ja auch Zeit. Und wenn man dann eine Idee hat, dann ist es natürlich, will man dann sofort loslegen. Aber dass dann Aufträge reinströmen, das passiert ja wahrscheinlich eher selten, wenn man frisch selbstständig ist.
Ja, genau. Also es war schrittweise. Ich habe auch gestartet und hatte beispielsweise nicht von Anfang an eine Homepage. Ich hatte einen Internetauftritt über die Räumlichkeiten, die ich sozusagen angemietet habe, um dort Coachings zu geben. Das war etwas, wo ich sozusagen erst angefangen habe, bevor ich dann meine Marke in dem Sinne hatte, also die hat sich erst später entwickelt, was für mich eine gute Reihenfolge war, weil ich mich ja auch entwickelt habe in meinem Tun. Ja. Und so, ne, ich glaube, so in der Selbstständigkeit entwickeln wir uns ja sowieso immer wieder weiter. Mhm. Und für mich war es aber so gut, erst zu starten und dann so langsam im Tun herauszufinden, wer bin ich eigentlich als Beraterin, was macht mich aus, mit wem möchte ich arbeiten, worin bin ich gut, was sind meine Schwerpunkte. Das kristallisiert sich ja dann auch raus, auch wie ich sozusagen rausgehe, aber auch indem ich vielleicht auch Klientinnen habe, wo ich merke, das passt eigentlich gar nicht. Also das passt nicht in dem Sinne, weil ich die Themen gar nicht so abdecken kann und da ist vielleicht eine Kollegin besser geeignet als ich.
Ja.
Und so schärft sich oder hat es für mich noch mal mehr geschärft, wer bin ich sozusagen als Marke, nenne ich es jetzt mal, oder als selbstständige Person, wie möchte ich arbeiten. Und klar, Herausforderung ist immer, woher kommen die Klientinnen, woher kommen die Kunden, Thema Sichtbarkeit, das mir auch Wege zu überlegen, wie werde ich sichtbar? Wie gehe ich nach außen? Ich habe vor 2 Jahren ein Podcast-Interview gegeben zum Thema Hochsensibilität. Das war sozusagen der, was heißt Durchbruch, aber danach. Also es kommen immer noch Klientinnen aufgrund dieser Folge, weil das, glaube ich, damals auch ja irgendwie ein Thema war, was vielleicht eher noch Fragezeichen aufgeworfen hat oder so und wo Menschen vielleicht auch ihre Antworten gefunden haben.
Ja.
Aber eben auch ja in Netzwerken tätig zu sein, mich anderen Menschen anzuschließen zu Themen, die ich spannend finde. Ich bin in Netzwerken zum Thema mentale Gesundheit, wo wir sozusagen als Gruppe auftreten genau, Social Media zu nutzen, Artikel zu schreiben. Ich habe jetzt meinen ersten Buchartikel abgegeben für ein Buch, das Anfang nächsten Jahres erscheint. Also das gehört natürlich auch mit dazu, was ich am Anfang meiner Selbstständigkeit mir also hätte so nicht vorstellen können. Ich dachte so, naja, dann coach ich halt. aber es ist natürlich, sind sehr, sehr viele andere Themen, die eben auch mit dazugehören und auch eine gewisse Kreativität auch und auch ein Dranbleiben verlangen von auch in solchen Zeiten, wo vielleicht gerade Sommerloch ist oder nicht so viele Klientinnen nachrücken. Ich glaube, das kennt auch jeder Selbstständige, dass es auch Phasen gibt, wo man sich schon auch Gedanken macht, oh, und jetzt?
Ja.
Und interessanterweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass nach diesen Phasen es sich immer wieder total umdreht und innerhalb von einer Woche sehr viele Anfragen kommen, wo ich denke, dass jemand so den Schalter umgelegt hätte und also und mein kleines P in den Augen so, ach so, okay.
Na dann. Ja, okay. Ja, also ich glaube oder ich hoffe, dass mit dieser Folge sich zum einen natürlich hochsensible Leute angesprochen fühlen, aber dass wir hier auch Leuten, die davor noch nicht so viel darüber gehört haben, jetzt einen Einblick geben konnten und die das dann auch ja besser verstehen, warum manche Leute so empfinden und andere so.
Ja, ja, und das, ja, danke, dass du es nochmal so sagst. Das finde ich auf unterschiedlichen Ebenen nämlich total wichtig. Zum einen für sich selbst das Verständnis zu gewinnen oder zu vertiefen, aber auch gerade im Umgang mit anderen, also das Thema Neurodiversität schwebt ja auch so im Raum, so was ist, und die Frage nach, was ist normal, so, ne? Mhm. Oder was ist die Norm? Gibt es die Norm überhaupt? Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, arbeiten, uns dann, und vielleicht auch manche Verhaltensweisen irritierend sind, uns nicht unbedingt, na was heißt zu wundern, kann man ja, aber das nicht abzuwerten, sondern vielleicht auch zu, mit dem Wissen von Menschen haben unterschiedliche Wahrnehmungsformen und Verarbeitungsformen und jeder Mensch, egal ob hochsensibel oder weniger sensibel, sag ich mal, also alle Menschen auf diesem Spektrum nehmen Informationen und Reize anders wahr und mit diesem Wissen können wir anderen Menschen auch entsprechend begegnen, ohne genau wieder dieses Label dem unser Gegenüber aufzudrücken, ah, die ist aber komisch oder ah, die ist irgendwie, die ist anders. Nein, ja. Vielleicht ist sie, hat sie eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit und reagiert deswegen so oder so.
Ja, absolut. Julia, letzte Frage vielleicht an der Stelle. Hochsensibel oder nicht, was ist denn dein Erfolgsrat oder dein persönlicher Tipp an alle Selbstständigen? Was würdest du ihnen mitgeben?
Mein Tipp und mein Mantra ist sozusagen in der Selbstständigkeit, ich darf es auf meine Art und Weise und in meinem Tempo tun.
Sehr gut.
Aber das kann ich auch so stehen lassen, genau. Zieht sich da das raus, was er oder sie braucht.
Ja, perfekt. Ich danke dir für den Einblick. Das war wirklich also wahnsinnig interessant und auch sehr spannend, das aus erster Hand hier zu erfahren von einer Person, die davon auch selbst betroffen ist. Ja.
Danke dir, Maxi, für das schöne Gespräch und die tollen Fragen. Danke.
Gerne. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, damit haben wir die erste Folge nach der Sommerpause im Kasten. Es werden noch viele weitere kommen. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Den VGSD Story Podcast gibt es auf allen Podcast-Portalen, also egal, ob ihr auf Spotify unterwegs seid oder auf Deezer. Ihr findet uns überall. Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar und eine Bewertung da lasst. Und dann sage ich, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.